Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. 181 Menschen waren an Bord, 179 starben. In Südkorea ist ein Passagierflugzeug verunglückt. Die Feuerwehr konnte zwei Besatzungsmitglieder aus dem Wrack retten. Die Boeing der südkoreanischen Fluggesellschaft Jeju Air war im thailändischen Bangkok gestartet. Am Zielflughafen in Muan zerschellte die Maschine nach der Landung.
Nur das Heck und viele Trümmer sind von der Maschine der Jeju Air übrig geblieben. Bergungskräfte suchen am Morgen nach Überresten der Toten und Hinweisen, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Ein Video zeigt den Verlauf. Die Boeing 737-800 schlittert ohne ausgeklapptes Fahrwerk mit hoher Geschwindigkeit über die Landebahn, bevor sie am Ende auf eine Mauer prallt und in Flammen aufgeht. Der Pilot soll noch ein Notsignal abgesetzt haben. Die erste Einschätzung der Rettungskräfte? Wir vermuten, dass das Unglück durch einen Vogelschwarm ausgelöst worden sein könnte oder schlechte Wetterbedingungen dazu beigetragen haben. Der genaue Grund wird derzeit ermittelt. Die Namen der bestätigten Toten werden ausgerufen. Für die Angehörigen hier in der Wartehalle gibt es keine Hoffnung mehr auf weitere Überlebende. Übergangspräsident Choi, keine zwei Tage im Amt, drückt sein Mitgefühl aus. Ich möchte mein Beileid aussprechen, nachdem so viele auf tragische Weise ihr Leben verloren haben, und wünsche den Angehörigen Trost. Viele der Angehörigen suchen nun auch nach Antworten, warum keine Rettungskräfte zur Unterstützung einer Notlandung an der Landebahn waren und ob ein Vogelschwarm allein das Unglück auslösen könnte.
Es ist in der Regel immer eine tragische Verkettung mehrerer Ereignisse. Und dafür braucht es eine Flugunfalluntersuchung. Und die wird Monate dauern.
Beide Flugschreiber wurden inzwischen gefunden. Sie sollen von Experten bei Airbus ausgewertet werden.
Mit einem Eid auf die Verfassung hat der neue georgische Präsident Kavelatschwili heute sein Amt angetreten. Für die Kritiker des ultrarechten Politikers eine Provokation, denn in der Verfassung ist unter anderem festgeschrieben, dass Georgien einen EU-Beitritt anstrebt. Die Opposition wirft Kavelatschwili und der russlandfreundlichen Regierung aber vor, einen antieuropäischen Kurs zu verfolgen. Anders als die bisherige Präsidentin Zurabishvili.
Tausende Menschen haben sich am frühen Morgen vor dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Tiflis versammelt. So zeigten sie ihre Unterstützung für die scheidende Präsidentin Salome Zurabishvili. Sie hat nun doch entschieden, den Palast zu verlassen. Denn die Regierungspartei hatte angedroht, sie festnehmen zu lassen, sollte sie den Amtssitz nicht räumen. Dieser Palast war ein Symbol der Macht. Das galt bis jetzt, solange hier ein legitimer Präsident war. Ich habe die Legitimität des Volkes. Ich nehme die Flagge von hier mit und euer Vertrauen. Zurabishvili erkennt den neuen Präsidenten nicht an. Er sowie die Regierung seien aus manipulierten Wahlen hervorgegangen. Michael Kavelashvili. Er wurde heute im Parlament ins Amt eingeführt. Er gilt als rechter Hardliner und voll auf Linie mit der Regierungspartei. Ich werde mich in Zukunft darum bemühen, unsere Gesellschaft zu stabilisieren und zu vereinen. Das Land ist gespalten. Dass seit mehr als einem Monat täglich protestiert wird, finden nicht alle Georgier gut. Ich begrüße die Wahl des neuen Präsidenten. Was wir für dieses Land wollen, ist Frieden und wirtschaftliche Entwicklung. Chaos und Straßenunruhen kommen dem georgischen Volk nicht zugute. Das sehen die Menschen bei den Protesten anders. Heute sind es nicht so viele, aber sie wollen nicht weichen, bis es Neuwahlen gibt.
Ja, Silke Dietrich in Tiflis. Die Situation in Georgien scheint verfahren. Ist dennoch ein Ausweg erkennbar?
Also im Moment zumindest kein Ausweg, der so ganz offensichtlich auf der Hand liegen würde. Aber es gibt natürlich einige denkbare Szenarien und auch einige befürchten zum Beispiel, dass die Polizei demnächst sehr härter durchgreift und die Proteste einfach niederknüppelt oder dass die Regierung einen Notstand hier ausruft, was zur Folge hätte, dass viele, die eigentlich demonstrieren wollen, dann verhaftet würden und dann könnten die vielleicht auch tatsächlich auswandern wollen in die EU oder in die USA. Und dann gibt es noch das umgekehrte Szenario, was denkbar ist, dass die Proteste ja immer größer werden, die Regierung nicht anders kann und sich an einen großen, vielleicht auch internationalen runden Tisch setzen muss mit Oppositionellen und Demonstrierenden, dann könnte man sich hier vielleicht einigen. Aber das ist nicht ganz so wahrscheinlich, wenn der Druck von außen nicht größer wird. Zum Beispiel Sanktionen von Seiten der EU. Wenn die kämen und der Druck größer wäre, dann wären hier eventuell sogar noch Neuwahlen tatsächlich denkbar.
Silke Dietrich, vielen Dank nach Tiflis. Elon Musk ist bekannt als Chef von Tesla und Eigentümer der Social-Media-Plattform X. Längst mischt der reichste Mann der Welt auch in der Politik mit. In den USA als Berater des künftigen US-Präsidenten Trump und nun in Deutschland in einem Gastbeitrag in der Welt am Sonntag wirbt er für die AfD. Das hat Kritik ausgelöst an Musk und an der Zeitung.
So präsentiert sich der milliardenschwere Unternehmer Musk bei der Eröffnung des Tesla-Werks in Brandenburg im Frühjahr 2022. Sein wirtschaftliches Engagement in Deutschland, für ihn Grund genug, sich in die deutsche Politik einzumischen, gegen den Bundeskanzler, an dessen Seite er sich damals noch zeigte, und mit einer Wahlempfehlung für die AfD. Wie in diesem Gastbeitrag in der Welt am Sonntag. Musk schreibt, warum nur die AfD das Land reformieren könne. Der Text erschien trotz vieler Gegenstimmen in der Redaktion. Direkt daneben platziert ein Kommentar vom Welt-TV-Chefredakteur, der schreibt, warum Musk sich irre. Die Veröffentlichung begründet die Chefredaktion so: Demokratie und Journalismus leben von Meinungsfreiheit. Dazu gehört es, sich auch mit polarisierenden Positionen auseinanderzusetzen und diese journalistisch einzuordnen. Kritik kommt vom Deutschen Journalistenverband. Der Gegenkommentar sei ein Feigenblatt. Der Text von Musk habe nichts mit Meinungsfreiheit zu tun.
Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten ist es nicht, einem populistischen Milliardär ein Megafon in die Hand zu drücken und das Publikum zu beschallen. Das hat mit Journalismus nichts zu tun. Unsere Aufgabe ist es, kritisch einzuordnen, Fakten aufzudecken und auch Desinformation, Propaganda und Fake News zu entlarven.
Die von Musk gelobte AfD sieht das anders. Die Dämonisierung von Musk und die Skandalisierung seines Beitrages stellen der Diskussionskultur in unserem Land kein gutes Zeugnis aus und lassen für den Wahlkampf nichts Gutes erwarten. Politiker anderer Parteien dagegen werfen Musk vor, die Bundestagswahl beeinflussen zu wollen. Ich kann mich nicht erinnern, so der CDU-Vorsitzende Merz, dass es in der Geschichte der westlichen Demokratien einen vergleichbaren Fall der Einmischung in den Wahlkampf eines befreundeten Landes gegeben hat.
Er folgt damit eben auch einem Ziel, nämlich die Demokratien der Welt zu destabilisieren und am Ende auch in seine Richtung zu beeinflussen. Die Wahl in USA hat er beeinflusst und hat damit auch eine Menge Geld gewonnen. Und darum geht es am Ende.
Aus dem Kanzleramt heute keine Reaktion. Gelegenheit dazu könnte jedoch schon bald die Neujahrsansprache bieten.
2 Monate ist es her, dass ein schweres Unwetter über den Südosten Spaniens zog. Die Folgen waren verheerend. 230 Menschen kamen durch Überschwemmungen ums Leben. Bei vielen ist die Trauer um die Toten in Wut auf die Politik umgeschlagen. Sie werfen den Behörden der Provinz Valencia vor, zu spät vor dem Ausmaß des Unwetters gewarnt zu haben. Immer wieder gab es Proteste gegen die Regionalregierung, auch heute wieder. Besonders schlimm wurde der Ort Paiporta von der Flutkatastrophe getroffen.
Paiporta wurde von der Flut schwer beschädigt. Hier starben die meisten Menschen. Es sind die freiwilligen Helfer, die uns herumführen. Die Bewohner haben dafür keine Kraft. Sie konnten entkommen und ihr Leben über die Treppe nach oben retten. So hoch stand das Wasser. Wir erfahren, dass die Nachbarn es nicht geschafft haben. Sie sind im Haus ertrunken. Das Wasser kam schneller als die Unwetterwarnung der Behörden. Hier kam niemand, keine Hilfe, kein Alarm, nichts. Hier werden Köpfe rollen.
No avisaron.
Auch nach 2 Monaten stehen noch viele tiefere Geschosse unter Wasser. Die Feuerwehr nimmt uns mit in einen Aufzugsschacht. Es riecht modrig nach Altöl und Brackwasser. Nur mühsam geht es voran, immer wieder sind die Rohre mit Müll verstopft. Aufschrauben, rausholen, dann fließt das Wasser wieder ab. Hunderte warme Essen werden jeden Tag auf einem zentralen Platz gespendet. Auch hier sind es wieder Ehrenamtliche, die anpacken, die Not lindern. Ich habe fast alles gespendet bekommen, Möbel, Waschmaschine, Wasserboiler, sogar Besteck. Ja, sie haben uns Sachen gebracht, aber es ist doch nicht wieder normal, wie sie in den Medien sagen. Das stimmt einfach nicht. Hier habt ihr den Beweis. Ein paar Straßen weiter ist die Kirche. Auch sie stand 2 Meter unter Wasser. Ein Jugendferienlager packt an, befreit die Bänke von Schlamm und Dreck, damit hier bald wieder Gottesdienste stattfinden können. Denn Zuversicht, das ist es, was sie in Paiporta in diesen Tagen am meisten brauchen.
Und nun zum Sport. Es ist die wohl begehrteste Trophäe im Skispringen, der Goldene Adler, für den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee. Der letzte deutsche Erfolg liegt schon mehr als 2 Jahrzehnte zurück. In diesem Jahr ruhen die Hoffnungen vor allem auf Pius Paschke. Beim Auftaktspringen in Oberstdorf verpasste er das Podest knapp und landete auf Platz 4. Sieger wurde Stefan Kraft aus Österreich.
Der Druck ist groß. Und Deutschlands Tourneehoffnung Pius Paschke hält ihm stand. Nach zuletzt etwas schwächeren Sprüngen kommt der 34-Jährige in Oberstdorf gut ins Fliegen auf 138 und 133,5 Meter. Das reicht für Platz 4.
Klar, vor der Kulisse am Podest wäre schon was gewesen, aber trotzdem war es für mich ein guter Wettkampf.
Die Kulisse beeindruckend. 25.500 Zuschauer feiern den Lokalmatador Karl Geiger. Der Oberstdorfer freut sich über Rang 8. Ein anderer muss sich schon verabschieden vom großen Ziel Tourneesieg. Andreas Wellinger enttäuscht beim Auftakt, kommt nicht über Platz 20 hinaus und liegt im Klassement schon weit zurück. Die besten Flieger kommen einmal mehr aus Österreich. Den Sieg sichert sich Stefan Kraft vor seinen Landsmännern Jan Hörl und Daniel Czofenik. Aber Pius Paschke ist guter Dinge. Er ist nah dran und darf weiter hoffen auf den ersten deutschen Tournee-Gesamtsieg seit 23 Jahren.
Boris Herrmann lebt seinen Traum weiter vom Sieg bei der härtesten Solo-Regatta der Welt, der Vendée Globe. Am 10. November ist Herrmann an der französischen Atlantikküste gestartet, hat Afrika passiert und die Antarktis umrundet. Inzwischen hat er auch das legendäre Kap Horn an der Südspitze Südamerikas erreicht. Dort liegt Herrmann momentan auf Platz 8. Für die Aufholjagd bleiben ihm noch mehrere tausend Seemeilen.
Das Schlimmste hat er hinter sich. Boris Herrmann mit seiner Malizia Sea Explorer ist raus aus der Waschküche des Südpolarmeers. Oh Mann, das war vielleicht eine lange Strecke. Gestern um 11.51 Uhr, hier sind wir, Kap Horn, Südamerika, tschüss Pazifik. Auf Wiedersehen und lass uns mal gucken, da drüben, Kap Horn, irgendwo da hinter den Wellen. Der Hamburger hat inzwischen den Südatlantik erreicht und hinter den Wellen ein Konkurrent. Nach knapp 32.000 gesegelten Kilometern Sichtkontakt zum französischen Kollegen Paul Meillard. Da drüben ist er. Boris Herrmann, der aktuell in einer Flaute dahin dümpelt, aber Land sieht. Er passiert die Staten Island Felsen nordöstlich von Kap Horn. Ich müsste eigentlich an meinem Schlafdefizit arbeiten, aber es ist so schön hier draußen. 36 von 40 Yachten sind noch im Rennen. Herrmann liegt aktuell auf Rang 8, gut 3.300 Kilometer hinter dem führenden Franzosen Johan Richon.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 30. Dezember.
Die Hochdruckbrücke über Mitteleuropa sorgt noch für ruhiges Wetter. Der Einfluss des Tiefs wird von Norden zunehmen. In der Nacht ist es im Süden und teilweise im Osten erst mitunter klar, später dann nur noch in einigen Hochlagen. In der Mitte bitte Vorsicht wegen Straßenglätte durch Niesel. Tagsüber ist es trüb, im Norden windig, nur stellenweise etwas Niesel, in einigen Hochlagen ist es sonnig. In der Nacht plus 7 bis minus 12 Grad, am Tag minus 3 Grad im Dauernebel an der Donau, 9 Grad im Emsland. Am Dienstag im Norden gebietsweise etwas Regen, dazu ist es sehr windig, in der Mitte Wolken, teils auch Sonne. Am sonnigsten ist es im Süden in den Hochlagen. Am Mittwoch im Norden häufiger Regen bei sehr lebhaftem Wind, ganz im Süden freundlich. Am Donnerstag Regen, Schauer stürmisch, auf den Bergen und im Norden später teilweise Schnee.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Jesse Wellmer geht es um Meinungsfreiheit und Einflussnahme und um die Frage, wie viel Macht Elon Musk auch in Deutschland hat. Außerdem schauen wir auf einen Überflieger, wie Pius Paschke beim Skispringen mit herausragenden Österreichern mithält. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.